Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute freue ich mich, einen besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Caroline Kindl. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Unsere Wege gehen ja schon weiter in die Vergangenheit zurück. Also wir haben eine gemeinsame Assistentenzeit. Du warst an der Uni Wien als Assistentin tätig beim Professor Tanzer. Ich war auf der WU tätig beim Professor Lang. Von daher kennen wir uns von den Steuerrechtstagen und jetzt treffen sich unsere Wege bei dem Podcast wieder. Aber liebe Caroline, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich in einem ersten Schritt vor, woher du kommst, was du machst, deinen Lebensweg. Das wird sehr interessant für unsere Zuhörer.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Johannes, dass ich da heute kommen habe dürfen. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft auch. Das ist das Verfahrensrecht und das Finanzstrafrecht. Und es ist schön, dass wir uns da jetzt wieder treffen. Zu meiner Person, also ich komme aus Tirol ursprünglich und ein Professor, also ich war eigentlich im Baubereich tätig, HTL für Hochbau. Mhm. Und ich erzähle immer die Geschichte ganz gern. Ich habe dann einen Professor mal gefragt und gesagt, was soll ich denn jetzt danach machen, nach der HTL, Hochbau oder Ingenieur, Bauingenieur und so weiter. Und dann sagt er ganz trocken zu mir, Sie müssen den Blick über die Berge heben. Und dann habe ich mal ein bisschen Zeit gebraucht, um zu wissen, was das heißt. Aber dann hat okay, raus aus dem Land, woanders ziehen und ich bin dann nach Barcelona. Schlussendlich hat mich der Weg nach Wien geführt und ich habe dort Rechtswissenschaften studiert und bin sehr, sehr glücklich mit dieser Auswahl. Bin dann über Zufälle irgendwie auch ins Institut für Finanzrecht gekommen, wie du gesagt hast, habe ein bisschen so diese Liebe für die Steuern, für die Zahlen und für alles entdeckt und habe dann zuerst noch die Steuerberaterprüfung gemacht. Dann einen kurzen Ausflug in die Politik, war aber immer schon ein bisschen, wie man so sagt, der dunklen Seite angetan, weil ich habe mich auch schon am Institut für Finanzrecht auch ein bisschen immer mit dem Thema Steuerhinterziehung beschäftigt. Also meine Dissertation ging es um die Frage, wie kann man internationalen Umsatzsteuerbetrug verhindern, vermeiden oder auch reduzieren. Und nach dieser Kabinettszeit, wo ich auch für Wirtschaftsstrafrecht im Justizministerium zuständig war, bin ich noch in die Anwaltei, habe noch die Anwaltsprüfung gemacht und irgendwie haben sich diese zwei Flüsse sozusagen zusammengemündet und jetzt bin ich im Abgabenverfahren Finanzstrafrecht und Wirtschaftsstrafrecht tätig, eben sowohl als Steuerberaterin als auch als Anwältin. Mhm. Und dieser Job ist mehr als ein Job, das ist wirklich Berufung, es macht mir unglaublich viel Freude. Mhm. Manchmal denke ich mir, ich sage es so ehrlich, aber Mandanten sollten das nicht hören. Manchmal wundere ich mich, dass ich für das, was ich da tue, überhaupt bezahlt werde, weil manchmal denke ich mir, ich würde es ja auch so machen, ja, weil es mir so viel Freude macht.
Super, das freut mich zu hören. Ja, und es ist auch nicht ganz zufällig, dass du bei mir im Podcast für Finanzstrafrecht jetzt sitzt, denn natürlich deine Leidenschaft ist auch Finanzstrafrecht und du bist auf dem Gebiet auch eine ausgewiesene Expertin. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was macht aus deiner Sicht so eine erfolgreiche Verteidigung aus? Worauf kommt es an? Was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung?
Naja, die erfolgreiche Verteidigung, erstens mal, man muss neugierig sein. Mhm. Man muss eine absolute neugierige Nase sein und ich finde es halt immer extrem wichtig und wertvoll, dass man sich mit den objektiven Umständen beschäftigt. Also ich bin dann schon eine, die unglaublich ins Detail geht, weil ich sage immer, wenn man nicht auf der objektiven Ebene gewinnt, sich nur auf der subjektiven Seite zu verteidigen, ist mau. Ja. Und daher, ich gehe immer extrem gern in alle objektiven Details hinein, weil man kann schon sehr, sehr viel in dem Bereich oft retten. Und der andere Aspekt, und das ist natürlich auch das Schöne, ist dieses Menschliche, diese Empathie, dieses Feingefühl, weil kein Fall ist gleich wie der andere, weil auch wenn es rechtlich das Gleiche ist, heißt das nicht, dass das Verfahren das Gleiche ist, weil du hast immer mit anderen Mandanten, mit anderen Leuten bei der Behörde zu tun und man braucht da auch dieses Gespür, wie man mit Menschen umgeht. Sowohl mit dem eigenen Mandanten, weil auch den muss man ja ein bisschen leiten oder ihm halt schon auch, also ich sehe es schon auch als die Aufgabe des Verteidigers, zu sagen, also ich kenne diesen Spruch, es nutzt dann nichts, wenn man dem Finanzamt ein Messer als einen Löffel verkauft, ja, wenn es ganz offensichtlich ein Messer ist, weil da wird man irgendwann nicht mehr glaubwürdig sein. Ja. Also das, was die Fakten sind, da muss man halt manchmal auch was eingestehen. Wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, dann kann man auch andere Wege noch suchen. Und das ist eben diese spannende Kombination aus Datenanalyse oder Datenforensik, aber dann auch diese menschliche, empathische oder ja, das Gespür sozusagen, was den Job so abwechslungsreich und spannend macht.
Super, ja, ich finde das total inspirierend, weil du hast das eigentlich in Worten toll beschrieben. Ich sehe das auch bei mir, ich sage immer, das ist jetzt ganz leicht bei mir immer, ich sage, das Haus sollte man bauen erst dann, wenn man einen Plan vom Architekten hat und nicht, wenn einmal das Rohgerüst steht, sagen, jetzt lass ich mal einen Architekten drüber schauen, dann wird es meistens teurer. In der Verteidigung ist bei mir auch so. Also ich sage immer, das Verteidigungskonzept oder das Verteidigungskunstwerk, jetzt um deinen Worten zu bleiben, sollte man je typgerecht gut am Beginn entwerfen, denn jedes Drehbuch umschreiben oder jede Planänderung kostet nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im Verteidigen Geld, wenn man büßt der Glaubwürdigkeit ein und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, man hat nur eine gewisse Anzahl an Leben und jedes Umschreiben kostet ein Leben, ja, und irgendwann ist man Game Over. Also ich finde es auch toll, dass du das ähnlich siehst, weil ich glaube, das ist wirklich auch der Kern zu einer guten Verteidigung, ist sicher Vorbereitung. Und ich finde es spannend, dass du sagst, auch mit dem Steuerrecht sich auseinandersetzen, weil die größten Hebel liegen meistens am objektiven Tatbestand, wie du sagst, ja. Und glaube ich, deswegen ist ja auch deine Ausbildung, die du hast oder die wir eigentlich beide haben, ja, dass man auch, man ist Steuerrechtler und dann auch Jurist. Ich glaube, dass das gerade für diese Querschnittsmaterie auch der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man eben das Beste aus beiden Welten vereinen kann. Und ja, ich finde das auch sympathisch, diesen Zugang. Man kann der Finanz jetzt keinen Apfel für eine Birne verkaufen und umgekehrt oder das Messer für eine Gabel. Ja, das ist sicher so. Ich glaube, man sollte immer auch reinhören und auf Augenhöhe verteidigen und das Gegenüber erstens wertschätzen, nicht als Gegner sehen, sondern einfach eine Lösungsstrategie haben, die beide Seiten betrifft. Also kann ich nur unterstreichen und würde ich genauso sehen, wie du das siehst. Ja, sehr spannend. Ja.
Aber es gefällt mir deine Analogie zu einem Hausbau. Aber wir müssen doch ehrlich sagen, dass wir beide manchmal erst dazukommen, wenn das Haus schon steht, oder?
Ja, leider Gottes, ja.
Und dann muss man halt schauen, was kann man halt noch schaffen. Ja,
ja, völlig richtig. Ja. Na, und das ist immer dann Wunsch und Realität, ja, den wir
immer
haben.
Genau, ja. Wünschen darf man sich ja was.
Darf man sich ja. Vielleicht Zuhörer, die zuhören, sage ich mal, immer möglichst frühzeitig auch jemanden einbinden, sich nicht genieren. Meistens, je früher wir eingeschaltet werden, desto größere Hebel haben wir einfach dann. Ja.
Und für uns ist unbedingt in der Betriebsprüfung natürlich auch schon. Also wir machen das halt häufig. Wir werden dann unter Anführungszeichen nur geheim beigezogen, weil man hat halt mit der Zeit dann auch, ist ja eh schön, einen Namen und dann heißt immer, naja, wenn jetzt aber die Kindl oder jetzt früher, wie es war, die Teufel und vielleicht auch kleiner Hinweis, mein Name ist Caroline Kindl, aber ein bisschen Teufel steckt noch in mir. Ja. Aber wenn man da so hinzugezogen wird, ja, dann glauben manchmal die Behörden, jetzt wird's heiß, weil jetzt ist die dabei oder ist diese Kanzlei dabei. Und es ist ja auch total okay und es geht euch da sicher nicht anders, Leitner, dann scheint sie halt nicht auf, aber man kann im Hintergrund schon ein paar einfach Meilensteine setzen, um vielleicht dann später was zu verhindern. Und auch meine Strategie ist halt immer, ich weiß nicht, es ist so viel an Arbeit da. Jeder erledigte Akt ist mir lieber, als wie einen Akt lang zu ziehen. Also alles, was man früh und schnell und rasch lösen kann, bin ich glücklich, ein glücklicher Mandant und die Sache gut erledigt, als wie, dass man dann Verfahren ewig in die Länge zieht.
Ja. Nein, ich sehe es genauso wie du. Der größte Hebel ist im Ermittlungsverfahren. Nur HV-Verteidigung, ich meine, das ist ja einfach dann etwas, was fad ist. Auch nur Geständnisverteidigung ist fad. Also da habe ich Besseres zu tun. Ja? Also das sage ich, nur Geständnis abgeben, da brauchen wir auch dann nicht zwingend uns. Ja? Das kann man auch alleine machen. Ja.
Ja. Also das, böse Zungen könnten sagen, ein guter Verteidiger kommt gar nicht in die HV.
Ja, genau. Ja. Na toll. Vielleicht jetzt ganz offen gesprochen, kannst du dich an deine skurrilsten, lustigsten Fälle erinnern oder hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist aus dem Leben gegriffen? Oder sagst du, es ist immer total staubtrocken, die Fälle, die du hast?
Ja, und das war ja auch ein bisschen ein Aufhänger von dem, wo wir mal gesprochen haben. Viele Leute sagen halt, Steuern, langweilig. Ja. Und es ist mir halt schon auch ein Anliegen zu sagen, hey, das ist so aus dem Leben gegriffen. Das betrifft uns ja alle und das Steuerrecht quasi schwebt wie so eine unsichtbare Schicht immer mit uns, mit uns mit, egal was wir machen und auch wenn wir nur was einkaufen oder irgendwas konsumieren. Mhm. Und ja, natürlich, es gibt skurrile, lustige, auch überraschende Fälle, aber vielleicht einer aus dem Leben gegriffen, wo ich halt sage, das kann schon in der einen oder anderen Perspektive einige treffen. 7 Uhr in der Früh, man ist eigentlich gerade noch so beim Aufstehen, man versucht sich so aus dem Bett rauszukrempeln und freut sich, wenn endlich der Kaffee da ist mit dem Tuft und man sich ein bisschen in die Laune des Tages hineinbegibt, klopft schon an der Tür und es stehen ein Haufen Leute da, Hausdurchsuchung. Mit Waffen, mit allem, ja, natürlich riesige Nervosität, Kinder im Haus, ja, was macht man? Also das ist schon eine Schreckensminute bei den Mandanten. Und was ist der Hintergrund? Ich meine, die kommen dann oft natürlich aufgeregt, zitternd, wissen nicht, was tun. Wichtig ist einmal da natürlich auch den Anwalt anrufen oder den Steuerberater anrufen, um zu wissen, wie man sich verhält. Aber worauf ich da hinaus will, was war denn das da wie ein Fall? Das war ein Fall, ein Obmann eines Sportvereins. Und ich glaube, Sportvereine gibt es in Österreich, wir sind ein Vereinsland, en masse. Ja. Und diese Obmänner von Sportvereinen, oft auch wichtige Unternehmer, sind sich gar nicht bewusst dieser Verantwortung, die sie auch da tragen, mit ihren, ich sage es jetzt einmal, Angestellten des Vereins. Weil diese Sportler kriegen ja nicht selten auch was bezahlt. Und es ist durchaus weit verbreitet, da gibt es die Prä, ja, diese Sportlerpauschale, und das, die wird sehr, sehr viel missverstanden und auch missbraucht aus meiner Sicht.
Ja.
Und wenn dann, schau, oft kümmert sich eh keiner drum, aber wenn dann Streitereien sind, Neid oder dergleichen, wird angezeigt, und das war tatsächlich ein Fall, wo halt einfach eine Streiterei war, es ist angezeigt worden. Und der ganze Fall ist dann bei der WKStA gelandet, also wirklich jetzt nicht nur Finanzstrafrecht, sondern knallhartes Strafrecht wegen organisierter Schwarzarbeit. Da brauchst du eine Mehrzahl an Personen, die illegal beschäftigt sind. Nur wir wissen ja, so manche Sportarten, Mannschaftssportarten, haben da ein bisschen mehr Leute am Feld, und dann fallen die halt einmal drunter, dass die mehr wie 10 Leute haben.
Ja.
Und das ist im Übrigen 153e ist WKStA-Zuständigkeit, und wenn du auch nur zu einem Tag verurteilt wirst, ist die Gewerbeberechtigung weg. Normalerweise ist es ja so, du musst 3 Monate Freiheitsstrafe haben, damit die Gewerbeberechtigung weg ist, aber das ist ein Sonderdelikt, es reicht ein Tag. Ist jetzt also nicht lustig, wenn du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, Präsident deines Vereins, und dann steht eigentlich für dein Hobby, was du ja ehrenamtlich machst, deine gesamte berufliche Karriere am Spiel. Und natürlich ist der Fall dann auch, also da war dann Korruption und alles Mögliche war da noch dabei, Untreue. Schlussendlich haben wir dann tatsächlich noch auch rechtzeitig eine Selbstanzeige einbringen können, weil wir halt gesagt haben, okay, es hat ja nur die WKStA Kenntnis, noch nicht die Finanzbehörde, haben das alles noch offengelegt und ist dann noch relativ gut ausgegangen. Aber ich sag mal, das ist ein Thema, was dann nicht nur diese Präsidenten, den gesamten Vorstand, sondern in dem Fall leider auch die ganzen Sportler betroffen hat, weil da hat man halt auch festgestellt, dass die diese Prä in Anspruch genommen haben, obwohl sie vielleicht arbeitslos waren. Und das ist eigentlich ein Ausschluss. Und das, da sind wir dann halt schon wieder im Sozial-, also im Betrug. Das ist Betrug 146, das ist wirklich kein Spaßdelikt mehr. Und da sieht man mal, welche mannigfaltigen Tatbestände oft erfüllt werden können, nur weil ich ein paar Mal in der Woche meinem Sport nachgehe und eigentlich das tue, was ich gern mache und dann Spaß habe.
Ja, und vor allem gefährdet er auch die Gemeinnützigkeit vom Verein und damit die Spendenabsetzbarkeit. Also er bringt ihn ja auch wirtschaftlich um. Also du hast den Wahl Kollateralschäden von A bis Z.
Ja. Der Verein, das ist ja das Nächste. Der Verein ist sowieso nicht fähig, das zu zahlen, was da auf ihn zukommt. Und ich meine, Abgabenverfahren, da weißt du eh, was dann droht.
Ja.
Haftung.
Ja.
Haftung, also der Vorstand haftet dann für die Steuerschulden des Vereins. Und wenn sie da 10 Jahre zurückgehen, da kommt ein bisschen was zusammen. Das ist, also das sind Risiken, und ich glaube, das hat sich tatsächlich in dieser Sportwelt noch nicht ausreichend herumgesprochen, weil so ein Vorstand von einem Verein zu werden, und wenn es auch nur in Hintertupfing ist, man weiß nie, was da auf einen zurollen kann.
Das ist lustig, ich glaube, es war gerade vorgestern, war, glaube ich, der Fall in den Medien. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Da ist, glaube ich, ein Linzer Fall gewesen, dass der Sportfunktionär zu, glaube ich, 300.000 Euro Strafe für Steuerhinterziehung verurteilt worden ist. Ja.
Also,
ja,
siehst du?
Also das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen nach diesem Aufnahmedatum erst ausgestrahlt werden, aber das kann man in den Medien nachlesen. Wir waren nicht Verteidiger, also das kann man jetzt, glaube ich, in dem Fall sagen. Ja.
So wäre die Strafe nicht so hoch gewesen, gell?
Wir hätten es im Ermittlungsverfahren vielleicht probiert, ja. Nein, aber ich sage jetzt, das ist immer dann leicht gesagt, aber natürlich, diese Verfahren sind ja auch eine öffentlich wirksame Seite, die man nicht unterschätzen darf, sind für die Personen eine Belastung. Und ich glaube, dass das da, wie du sagst, ich glaube, man muss die Querschnittsmaterie weiterdenken, weil du ja dann von A bis Z abgabenrechtlich, finanzstrafrechtliche Themen hast. Und die neuen BAO-Haftung ist ja wirklich dann das dicke Erwachen am Ende, ja, weil das kommt ja dann meistens sehr spät, wenn dann schon die Geständnisse im Finanzstrafverfahren abgegeben wurden. Ja, und das ist ja unfair, weil du ja dann in Wahrheit im Finanzstrafverfahren meistens nicht auf das Haftungsverfahren wartest, aber natürlich dann für den Personenkreis, den du verteidigst, mitdenken musst, wer ist denn in der Auslage laut Firmenbuch oder laut Vereinsregister, wann war Fälligkeit. Und da denke ich schon, dass das schon Themen sind, die man dann auch im Vorfeld der Verteidigung mitdenken muss, weil dann natürlich der Klient will am Ende des Tages möglichst wenig Geld loswerden, und ob das Strafe, Steuern oder sonstige Themen sind, wird ihm egal sein. Ja,
ja. Das ist komplett richtig, und die VGH-Rechtsprechung ist ja zu Haftungen unglaublich streng. Und auch wenn du als Geschäftsführer eintrittst und dich nicht gekümmert hast, was dein Vorgeschäftsführer gemacht hast, kannst du ja noch haften. Diese strenge Rechtsprechung ist uns einmal zum Vorteil gereicht worden, weil wir halt dann gesagt haben, diese Kosten, die dieser Vereins, dieser Vorstand oder der Geschäftsführer hatte, für die Abgaben des, der Gesellschaft, müssen bei ihm auch abzugsfähig sein.
Das war die VBGH-Entscheidung. Ich habe es gelesen.
Das war diese VBGH-Entscheidung. Also da hat tatsächlich dann auch der VBGH gesagt, wenn wir auf der einen Seite so streng sind und eigentlich die überall und immer in die Haftung hineinnehmen, dann müssen wir auch so fair sein, dass wir die denen zumindest zu einem Teil, ja, weil zum Teil ist es natürlich dem der Gesellschaft zuzurechnen, aber zu einem Teil denen die Abzugsfähigkeit der Verteidigerkosten und Aufarbeitungskosten zu erkennen.
Nein, die war sehr wichtig für den Berufsstand. Ja,
ja, finde ich auch. Auch. Und da war dieser wunderschöne Satz drinnen, irgendwie, dass das Steuerrecht ja so kompliziert ist, dass man den Steuerpflichtigen zugestehen muss, dass er einen Verteidiger braucht. Das, ja. Also der Satz war großartig, ja. Aber es ist einfach wahr. Ja.
Das ist toll und ich finde es auch wichtig, dass man das dann auch gewisse Landmark-Entscheidungen dann auch bis zum VGH bringt, weil das schon entscheidend ist. Also einen Rechtsbeistand oder einen guten Berater, der arbeitet ja in gewisser Weise ja auch für die Steuerverwaltung, weil er trägt ja dazu bei, dass die Fälle rasch geklärt werden, effizient geklärt werden und dass einfach das Enforcement gestärkt wird. Ja, und ich glaube, das ist schon wichtig auch in unserer Zeit, dass nicht alles 10 Jahre liegt, ja, sondern auch einmal schneller bearbeitet wird. Vielleicht fällt dir noch ein Fall ein, wo du sagst,
wenn man sagen, lustiger Fall, ja, das war einfach ein lustiger Fall. Betriebsprüfung ist eingeleitet worden wegen Liebhabereiverdacht, ja. Mandant ist zu mir gekommen, ganz ein lieber, ein bisschen älterer Herr, ein Gutachter im Bereich, weiß jetzt nicht was, irgendwas Technisches. Und der hat halt gemeint, naja, also es ist halt so, er hat da einmal in einem Gutachten hat eine Dolmetscherleistung gebraucht und dann ist ihm halt aufgefallen, naja, wenn er halt diese 6.000 Euro was vom Dolmetscher absetzt, dann muss er weniger Steuern zahlen. Mhm. Und dann hat er sich einfach jetzt, ich traue es mich jetzt sagen, er hat tatsächlich die letzten 25 Jahre sich immer selber Rechnungen geschrieben. Und er hat es halt so gemacht, dass er tatsächlich aus seiner selbstständigen Tätigkeit dann einen Verlust erwirtschaftet hat, weil er sich dann halt auch noch ein bisschen Lohnsteuer zurückholen können, weil der war ja tätig als ganz normaler Angestellter. Und ich habe mir gedacht, hui, ja, das ist schön, ja. Und dann haben wir eine Selbstanzeige vorbereitet, sind halt schön hin zu diesem Termin. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, in Oberösterreich, so ein nettes kleines Häuschen, der hat da ganz bescheiden gelebt, der Mann. So ein runder Tisch wie bei der Oma zu Hause, dann hat er ein paar Kekseln hingestellt und Kaffee und dann kommt der Prüfer rein. So ein bisschen ein rundlicher, lieber Prüfer, mit dem man nett geplaudert, sitzt sich hin, trinkt den Kaffee und isst der Keksel. Und dann legen wir ihm diese Selbstanzeige hin. Der hat sich fast verschluckt und er hat dann kein Keksel mehr gegessen. Also der war, weißt du, du musst dir vorstellen, der kommt da wegen Liebhabereiverdacht. Der denkt halt, das ist irgendeiner, der herumkrebst mit seiner beruflichen Tätigkeit. Und in Wirklichkeit hat der fett Kohle gemacht, jahrelang. Hat sich halt da Scheinrechnungen geschrieben und so das die Einkünfte auf Minus reduziert, ja. Also ja, das war dieses Gesicht von dem sympathischen Prüfer. Ja, das werde ich nie vergessen.
So viel skurrile, lustige Fälle hat man dann oft auch nicht. Mir fallen jetzt eigentlich dann nur bei mir, einer fällt mir ein, ja, das war vielleicht wirklich ein lustiger Fall. Das war finanzstrafrechtliches Prüfungsverfahren und natürlich der Klient ist geladen worden zu einer beschuldigten Einvernahme. Und wir haben den natürlich auch vorbereitet und haben eigentlich gedacht, ja, wir sind da super vorbereitet und gehen da hin, ja. Und das war halt so ein Typ vom Lande, der einfach frech von der Seele einfach geredet hat, total authentisch und der ist dann einfach gesessen und der Prüfer fragt ihn dann, ja, wieso haben Sie denn jetzt 3 Rasenmähertraktoren im Unternehmen drin? Und der antwortet einfach, naja, einer wird für einen Unternehmer gewesen sein, für den unternehmerischen Bereich, der eine für daheim, ja, und der dritte wird kaputt gegangen sein, ja. Und fragt ihn, welches kaputt gegangen, da sicher der im Unternehmen, ja. Und du sitzt daneben und denkst dir eigentlich, na, du müsstest immer den Maulkopf verbringen, ja, aber auf der anderen Seite hat er das so ehrlich und so frisch von der Leber gebracht, ja, dass ihm keiner böse war, ja. Und natürlich war das dann ein Treffer, ja, aber auf der anderen Seite hat er damit ultimativ Glaubwürdigkeit aufgebaut, ja, und die anderen Punkte sind dann auch wirklich geglaubt, aber das ist so ein Punkt, da sitzt du am Tisch dabei und denkst dir eigentlich, ja, ganz lustig. Ja, das sind so interessante Punkte, die man dann wahrscheinlich dann oft nur in der Verteidigungspraxis live erlebt, die kannst nicht simulieren und die kannst auch nicht vorbereiten. Also das ist halt einfach Typfrage. Ja,
du kannst versuchen, Mandanten so gut wie es geht vorzubereiten auf Vernehmungen, aber es ist einfach eine sehr spezielle Situation Und
das
ja.
ist, ja, und eine Geschichte habe ich auch noch gehabt, ist dann Gott sei Dank, ja, also das ist dann gut ausgegangen, ja, aber das, da bin ich auch gesessen beim Spruchsenat, ich glaube in Salzburg war das, bilde ich mir ein, und ist darum gegangen, einfach um eine Frage, ob es grob fahrlässig ist oder nicht grob fahrlässig ist, ja. Die Beweisverfahren war alles toll, wir haben im Wesentlichen schriftlich schon eine Linie aufgebaut, wie man es machen kann, es war dann sicher in Dubio-Geschichte, am Ende des Tages haben wir auch gewusst, also es gibt Ups und Downs, und es rennt alles gut, ja, die Zeugenaussage, die geladen war, war auch super, und dann fragt der Richter, ja, und das letzte Wort gehört Ihnen, wollen Sie noch was sagen? Ja, und dann fängt er an, sagt er, ja, mir tut ja alles so unendlich leid und ich bin mir voll bewusst, ich hätte dort besser hinschauen müssen, und ich sitze dort und versteine fast. Dann fragt der Vorsitzende Spruchsenat, sagt dann, Herr Beschuldigter, tun Sie mir einen Gefallen, schließen Sie sich den Worten des Verteidigers an, bevor er mal in Unmacht fällt.
Ja,
und das
ja.
war so ein Punkt.
Das war ist dann, aber das, sehr empathisch.
Das war, ich muss sagen, das ist mir hängen geblieben, weil ich habe mich da schon sitzen sehen, aber dachte so, jetzt kommt die 34er Verurteilung daher. Gleichzeitig war diese Authentizität und das einfach, dass man nichts vormachen will, ja, war dann so entscheidend, dass dann der eigentlich Mitleid gehabt hat und hat ihn eingebremst. Und dann denke ich mir oft, ja, das sind so Situationen, die kannst du nicht planen, aber das waren so meine beiden skurrilsten Momente. Sonst habe ich nicht mehr gehabt, muss ich jetzt sagen, bei mir eigentlich. Das waren die beiden Punkte, die man da.
Ja. Aber ich finde ja auch, also das ist generell so ein bisschen jetzt von meinem Wertesystem. Menschen machen Fehler. Das kann passieren. Also man ist nie fehlerfrei, was halt einfach schon schön und gut ist, wenn man sie dann einfach auch eingesteht, wenn man sie begangen hat. Und es ist ja nicht zuletzt deshalb das Geständnis einer der wichtigsten Milderungsgründe. Und wie gesagt, wenn es so ist, dann, ja, dann zieht es einfach. Und gerade beim Finanzstrafrecht zieht es ja auch, auch dann das, dass man denen ein bisschen erklärt, das zukünftige Wohlverhalten, ja, oder dass man vielleicht schon Maßnahmen gesetzt hat, um in Zukunft derartige Vergehen oder Versehen nicht mehr passieren zu lassen. Also, das ist jetzt gerade ein kürzlicher Fall aus einem sehr kreativen Beruf. Ja. Ein wirklich wahrscheinlich eine begnadete Person in seinem kreativen Beruf sitzt zuerst bei mir da, ja, weil Einleitung, Finanzstrafverfahren gegen den Verband, nicht viel, ein bisschen Umsatzsteuer, also UVA und ein bisschen DBTZ. Ja, und dachte, ah, das macht er, passt schon, das kann auch ein jüngerer Kollege machen. Und plötzlich, naja, es hat auch eine Zustellung an ihn gegeben, nur die hat er halt irgendwie auch verschustert, die hat er nicht abgehoben und so weiter. Über einen Zeitraum von 3 Jahren immer wieder die UVAs und die BTZ zu spät abgegeben und bezahlt. Und ich mir dachte, und das kam halt eine Summe zusammen, unglaublich, ja, der Höhe. Und er sagt so, naja, ich habe die Umsatzsteuer eh immer bezahlt, ich habe sie immer bezahlt. Ein paar Tage zu spät, ja, mei, pff. Also ich war beschäftigt mit meinen Projekten und so und ist ja nicht so wichtig. Ich sage, ja, es tut mir echt leid, aber das ist nicht 55 auf der Straße fahren, wo ein 50er ist. Das ist echt, also die UVA nicht rechtzeitig abzugeben, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und zumindest melden und so weiter. Aber der war einfach ich nenne es einfach ein Kreativer. Ja, Entschuldigung, hat sich für das überhaupt nicht interessiert. Und natürlich drohen da unglaubliche Strafen. Auch da, wir haben im Vorfeld ein bisschen über das geredet, nimmt auch an öffentlichen Ausschreibungen teil. Mhm. Und wenn der eine Finanzstrafe kriegt, ja, da sind die öffentlichen Ausschreibungen eigentlich dann im Risiko. Mhm. Und also ein irrer Schaden, dessen er sich, ich sag's jetzt so, wie es ist, glaube ich, sich nicht tatsächlich bewusst war. Und also der Fall läuft jetzt noch, aber er hat auf jeden Fall, und auf das will ich halt hinaus, er hat natürlich vollstes Verständnis, ja, es war auch nie ein Liquiditätsproblem und zahlt es. Und er hat jetzt auch jemanden eingestellt in seinem Unternehmen, der sich um diesen unter Anführungszeichen langweiligen Papierkram kümmert, damit einfach die Zettel zusammen sind und rechtzeitig zum Steuerberater gebracht werden. Und das sind halt Dinge, die ziehen, weil das ist halt spezial generalpräventiv, der wollte nichts hinterziehen. Das ist kein klassischer Steuerhinterzieher und er hat Maßnahmen ergriffen und da ist es halt schon auch manchmal schön und ein toller Erfolg, wenn man sieht, dass da die Behörden auch tatsächlich eine gewisse Nachsicht walten lassen.
Mhm. Na, ich finde das auch gut. Also ich meine, der Punkt, den du ansprichst, ist irrsinnig wichtig. Ich sage auch die Bedeutung der weißen Weste, weil ja oft das Finanzstrafverfahren ja relativ milde Geldstrafen vorsieht und man trotzdem die weiße Weste los ist, aber die Nebenfolgen, die daran knüpfen, ja oft unverhältnismäßige wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen, die bei weitem dann die Strafe übersteigen. Und deswegen sage ich dann schon, im Finanzstrafverfahren nur auf die absolute Höhe der Geldstrafe zu schauen, ob man dagegen etwas unternimmt oder nicht, Also das ist ja eine rein vergangenheitsorientierte Betrachtung. Man müsste ja in die Zukunft schauen und die Folgen auch entsprechend bewerten und abzinsen. Und wenn dann Berufsbefugnisse, Vergaberechtsthemen, ich sage jetzt mal Wohlverhaltensthemen, das es ja nicht mehr gibt, aber vielleicht wieder zum Leben erweckt wird bei künftigen Förderungen, wenn diese Themen dann drohen pro futuro, dann können das ja auch Fälle sein, wo man immer gut beraten ist, um die weiße Weste, wenn es Anhaltspunkte gibt, zu kämpfen. Also da bin ich voll bei dir. Das sehe
definitiv,
ich auch so.
Ja. Auch ein Fall natürlich, dass die Ersatzfreiheitsstrafe, wenn die, also würde ja eben meistens eine Geldstrafe bemessen. Würde mich übrigens interessieren, ob du schon mal einen Finanzstraftäter gehabt hast, der dann wirklich sitzen gegangen ist.
Nein, ich hatte keinen, ja. Also das wundert mich auch. Naja, oh ja, wir haben einen gehabt, aber das ist mehr als Finanzstrafverfahren. Da war dann auch ein Untreuedelikt mit dabei, da war ein Kriterdelikt mit dabei. Der hat dann 3-2-1, also der hat dann eh diese klassische Regel gekriegt. Aber das war der einzige Fall, der mir bewusst war. Aber rein isoliert für ein Finanzstrafverfahren nicht. Ja. Ja. Aber ich denke, es wird in Zukunft wahrscheinlich das ein oder andere Mal kommen. Wir haben ja härtere Delikte gekriegt, den 40er Finanzstrafgesetz. Der 39er ist auch österreichweit unterschiedlich judiziert, da schwankt es meines Erachtens sehr stark, also dieser Abgabenbetrug, da haben wir schon ein Ost-West-Gefälle.
Ja.
Und das ist eher ein Thema, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich eh teilen, dass die Erfahrungswerte, die man generell zu in einer Prozessbegleitung hat, zu Staatsanwälten, zu Richtern, dass die schon auch wichtig sind, weil hier einfach, zwar im Gesetz steht einfach ein Strafrahmen drin, aber der belässt eine so große Bandbreite und da sind dann die persönlichen Erfahrungswerte schon sehr wertvoll, finde ich. Ja, weil auch das immer mit der bedingten Nachsicht, weil du es gebracht hast. Ja, wir haben jetzt Fälle gehabt, und das ist dann teilweise nur richterabhängig, ob du damit rechnen kannst, dass du die Hälfte bedingt nachgesehen bekommst. Ja. Manche geben immer die Hälfte. Ich habe jetzt Fälle gehabt, da habe ich nur ein Drittel bekommen. Ja, und das ist halt einfach, das sind unterschiedliche Richter beim selben Landesgericht. Ja.
Und 5/6 für den Verband. Das ist natürlich auch großartig. Ja.
Das ist super, weil maximal, weil der Verband, das ist auch das. Da hast du recht, das ist fast der größte Schwankungsbandbreite, weil da geht es bei uns teilweise von die Hälfte bis 2/3. Die 5/6 kriegen wir fast nie. Oder nur, wenn du wirklich sagst, gescheit aufmonitioniert mit Kontrollsystemen und bla bla bla. Aber das geht halt bei manchen Unternehmen in der Risikobranche oft nicht. Ja, weil, aber da bin ich bei dir, sind die Spielräume schon sehr groß. Ja.
Aber eben zu der, eben ich habe einmal habe ich eine Familie über längere Zeit vertreten und tatsächlich dann die haben grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug gemacht. Aus meiner Sicht unglaublich dumm, weil es war klar, dass der auffällt. Und das dreimal.
Okay.
Dreimal. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und das zweite Mal habe ich eh sie noch relativ gut rausgekriegt. Und das dritte Mal habe ich gedacht, ja, jetzt wird es dann manchmal, jetzt wird es dann eine Feste geben, ja, weil was ich habe selber schon nicht mehr gewusst, wie genau man das verteidigen soll. Du kannst es natürlich einem Richter mit Schöffen, das erklärst du den Schöffen ja immer, da hilft auch ein bisschen, dass der Mehrwertsteuerbetrug derart dumm war, weil er einfach über das MIA-System unglaublich schnell auffällt. Aber es war dann so, dass der tatsächlich wieder nicht sitzen gegangen ist. Und warum? Ich glaube schon auch ein bisschen, mein Schlussplädoyer lautet da immer in die Richtung, schauen Sie, das ist ein Steuerhinterzieher. Der hat dem Staat Geld gekostet, er hat Steuern nicht abgeführt. Und wenn Sie den jetzt verurteilen, dass er ins Gefängnis muss, und ich war ja im Justizministerium tätig und ich war da auch für den Strafvollzug zuständig und ich weiß daher, was die Kosten sind im Gefängnis, ja. Nee. Also, das ist quasi ein Luxushotel von den Kosten pro Person, pro Insasse. Es ist auch schon über 10 Jahre her, wo ich dort war, aber das war bis zu 650 Euro pro Nacht. Also, das sind unglaubliche Kosten. Also, ich glaube, das durchschnittliche Gefängnis 150, aber das kann auch hinaufgehen. Ich sage, ja, wollen Sie wirklich, dass jetzt der dann quasi im Gefängnis noch einmal auf Staatskosten finanziert wird? Da wäre doch viel klüger, man gibt ihm eine Freiheitsstrafe, eine Ersatzfreiheitsstrafe unter 9 Monaten, weil unter 9 Monaten kann er noch gemeinnützige Leistungen erbringen. Und diese gemeinnützigen Leistungen dienen dann wenigstens irgendwo dem Wohl der Allgemeinheit und uns. Und daher finde ich, tatsächlich jetzt auch general, spezialpräventiv oder auch aus der Sicht des Staates, der Staat ist ja eigentlich das Opfer, überhaupt nicht sinnvoll, wenn solche Leute ins Gefängnis gehen, sondern die sollten eher auf andere Art und Weise einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und das haben wir dann da nochmal durchgekriegt, er ist dann wieder ins Krankenhaus gegangen, arbeiten und hat halt dann so seine Stunden, die dann schon, also das war schon ein hohes Ausmaß an Stunden, halt abgearbeitet. Und einmal, also es war ein schöner Samstagnachmittag, die Sonne hat gescheint, ich habe mich ein bisschen gelangweilt, Was tue ich denn jetzt? Gehe ich noch sporteln oder so? Läutet das Telefon, Mandantin festgenommen. Ja. Es war eine Umsatzsteuerhinterzieherin. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Wieso wird denn die festgenommen? Ja, also nämlich Untersuchungshaft, mhm. Ja, war es ein Haftbefehl aus Deutschland. Also das war halt auch mit Deutschland involviert. Das heißt, die Deutschen sind da nicht zimperlich, unglaublich. Ja. Wir haben sie dann eh relativ rasch herausbekommen, aber auch da, das war etwas, was ich nicht wusste. Die Mandantin ist schon mal 3 Jahre gesessen. Mhm. Und das hat sie mir auch nicht gesagt gehabt. Also das ist halt auch so, manche Überraschungen erlebt man auch als Verteidiger. Ja. Wo man dann halt, wenn man diese, unter Anführungszeichen, Neuigkeit dann von den Beamten präsentiert bekommt, auch einmal kurz ein bisschen blöd reinschaut.
Ja, wobei die U-Haft ist ja auch in Österreich. Also ich kann mir erinnern, einen Fall hat man, beim Getränkegroßhändler.
Ja, genau.
Und das. Da ist wirklich, da war die Verdunklungsgefahr schon einfach, wenn man sehr, in einem sehr frühen Stadium zugegriffen hat, aufgrund der Telefonüberwachung, ja, und da hat man dann schon aufgrund der Verdunklungsgefahr einfach gesagt, okay, jetzt geht man mal, es waren dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen, aber wirklich nicht lang, ja, aber halt in Wahrheit, bis halt mal die ganzen HDs durch sind, das gemacht hat, ja. Also das, aber das ist spannend, ja, ich meine, da hat man schon dann diese Gesichtspunkte, ich meine, das führt mich jetzt gleich zur nächsten Frage. Hättest du einen Wunsch an den Gesetzgeber? Was würdest du da wünschen?
Ja, einen Fall würde ich da noch kurz berichten, wenn ich darf, ja, weil das ist mir auch noch aus dem Leben gegriffen. Ja. Ich weiß es nicht, aber er ist nämlich auch irgendwie zum Schmunzeln. Ja. Eine sehr wertschätzende Mandantin, immer noch eine meiner Lieblingsmandantinnen, die war im Escort-Service tätig. Und sie hat halt das nicht versteuert, nie. Mhm. Und man ist dann irgendwie draufgekommen und tatsächlich war das dann so, dass man halt aufgrund der Geldbewegungen dann geschätzt hat natürlich, was ihre Einnahmen waren. Und da war es aber dann so, sie hatte ja natürlich ihre Arbeit, aber sie hatte auch einen Freund, zum Teil auch mehrere Freunde. Und die waren auch immer sorgsam ausgewählt, nämlich so, dass sie finanziell relativ gut ausgestattet waren. Und daher hat sie halt sowohl von ihren Freunden Geld bekommen, als auch von ihren Kunden. Und ich habe dann natürlich mit meinem Gerechtigkeitssinn gesagt, wir müssen das durchkämpfen. Ja, der Betrag ist ja viel niedriger, wo sie eigentlich Steuern zahlen müssten, weil das ist ja alles das, was sie von ihrem Freund bekommen haben. Das kann man nicht der Steuer unterziehen, weil do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Da ist kein Leistungsaustausch.
Das ist wie der Taschenspieler bei der Umsatzsteuer.
Also ja, genau.
Koffer aufstellt.
Ja, da ist. Also du, und das, wenn man sich das halt irgendwie so überlegt, na, da, es war auch kein adäquater Leistungsaustausch, weil diese Männer haben ja halt manchmal, also ihre Freunde haben ja natürlich deutlich viel mehr Geld gegeben, wie wahrscheinlich ein Leistungsaustausch wert gewesen wäre. Na, aber pardon, die war, also für die war die Vorstellung, dass sie diese Zeugen auflaufen, einfach das Schlimmste. Und sie hat gesagt, nein, sie zahlt lieber alle Steuern und nimmt jede Strafe in Kauf, bevor das passiert. Mhm. So, leider, also ich habe da meinem Gerechtigkeitsbedürfnis nicht nachgehen können. Aber was die Quintessenz von der Sache dann jetzt auch ist, wo ich jetzt wieder sage, vielleicht doch auch allgemeingültig, die hat dann auch ihre Tätigkeit eingestellt, die hat dann einen guten Mann gehabt, dass sie sich das auch nicht mehr, dass sie nicht mehr arbeiten gehen hat müssen, sagen wir mal. Aber der Mann hat sie halt nach wie vor sehr gut mit Geld versorgt. Ja. Und wir wissen ja, es gibt die Schenkungsmeldungsgrenze, also die 50.000 im Nahebereich. Wenn du im letzten Jahr 50.000 gekriegt hast, musst du eine Schenkungsmeldung machen. Mhm. Und jetzt haben wir einfach aufgrund der Erfahrungen mit der, jetzt haben wir laufend Schenkungsmeldungen gemacht. Und da denke ich mir jetzt manchmal, ganz ehrlich, Männer an Frauen, Frauen an Männer, das passiert ja im privaten Bereich sehr häufig, dass man sich mehr als wie 50.000 schenkt und niemand macht eine Schenkungsmeldung.
Ja, es ist dann wirklich oft die Frage mit der Schenkungsmeldung.
Aber Schenkungsmeldung ist ohnehin noch einmal ein Spezialthema, glaube ich. Wann ist es wirklich eine Schenkung und wann ist ein Do ut des?
Und wann ist es gemeinsame Haushaltsführung, wo sich alles ausgleicht? Und unterschätzen darf man es nicht, weil es drohen ja in Wahrheit, ich höre immer, es kostet eh nur 10%, aber es sind zweimal 10% beim Nehmer und beim Geber. Das sind dann immer die Themen. Und ob Vorsatz wirklich erweisbar ist, ist dann die Frage fürs Finanzstrafrecht. Ich glaube, da könnte man mal eine eigene Folge machen.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch noch ein lustiges Thema. Ja.
Aber jetzt würde mich interessieren, deinen Wunsch an den Gesetzgeber, weil ich meine, du müsstest ja, du sprühst für Inspiration. Was würdest du vom Gesetzgeber wünschen, wenn du sagst, einen Wunsch frei an die Gesetzgeberfee?
Ja, das wäre eigentlich tatsächlich relativ wenig, weil ich glaube, es braucht nicht viel mehr Gesetze. Ich glaube, die Gesetze, die wir haben, sind eh schon ganz gut. Wir müssen mal an der Exekution der Gesetze arbeiten. Mhm. Das wäre eigentlich ein bisschen mein Wunsch. Also jetzt das Steuerrecht nicht noch mehr zu verkomplizieren, es ist eh schon so unglaublich kompliziert, sondern wenn man mal schaut, dass die Finanz diese Leute hat, die fachlich und auch von der Manpower fähig sind, diese Gesetze, die wir haben, auch durchzusetzen.
Mhm. Toll, das ist eigentlich ein super Gedanke. Also ich hätte mal jetzt eine ganz andere Antwort erwartet, aber ich finde immer, bei Bestehenden zu bleiben und auf bewährte Werte zu setzen, ist besser, als die Werte dauernd umzuändern. Also ich finde in dem Sinne, finde ich das eigentlich eine tolle Antwort. Ja, also das ist, sollte auch mal wirklich auch zum Nachdenken anregen. Ja, also ja, dass man wirklich das Enforcement betreibt, anstatt ständig neue Gesetze zu bringen. Finde ich toll. Ja,
ja, also ich glaube, wir haben ein Enforcement-Thema und kein Gesetzgebungsthema.
Ja. Super, das lasse ich einfach so stehen. Ich meine, dann habe ich die Freude, dass ich dich noch drei persönliche Fragen fragen darf. Du musst sie nicht beantworten. Wenn du sie beantwortest, ist vielleicht für unsere Zuhörer ganz inspirativ, weil jetzt können wir dich von deiner beruflichen Seite und frag dich einfach ganz offen, welchen Ort sollte man aus deiner Sicht im Leben mal bereist haben? Welchen Ort findest du toll? Fällt dir da spontan was ein?
Ah ja, ja, jetzt spontan, da ich jetzt gerade von dem Ort komme und ja eigentlich auch von dort stamme, Innsbruck.
Mhm.
Ich bin ja dort in die Schule gegangen und war ständig in Innsbruck. Und ich muss gestehen, erst wo ich einmal diese Stadt verlassen habe und wieder zurückgekehrt bin, habe ich diese unglaubliche Schönheit der Stadt erkannt. Ich finde, die ist unglaublich entzückend. Diese bunten Häuser, die Bergkulisse im Hintergrund, wunderbare Geschäfte, jetzt auch gerade, wo der Christkindlmarkt ist. Mhm. Also einfach eine entzückende kleine Stadt, die extrem aus meiner Sicht auch lebenswert ist, vor allem wenn man sportbegeistert auch ist. Ja,
ja, toll. Also ich kenne es ja. Ich kenne es ja auch meistens nur vom Durchfahren, wenn es Richtung Süden geht. Ja.
Ab und das, zu mal, ist gut, das ist nicht gut, ja, da solltest du mal einen Zwischenstopp machen.
Ja, Spruchsnerzwandlung, ich habe schon welche gehabt. Also die sind dort auch sehr nett, muss ich sagen. Also sie haben einen ganz anderen Zugang, einen sehr gerechtigkeitsbezogenen Zugang, finde ich gut für manche Verfahren. Ja. Also das heißt, ich kenne Innsbruck in dem Sinne, ja, und ansonsten bin ich ja auch, also die Nordkette finde ich schon was Faszinierendes, ja, weil einfach, wie sie da über der Stadt thront, wenn man dann vorbeigeht, und es ist meistens sehr lange weiß, also das ist dann eher, wenn ich dorthin fahre, denke ich mal, jetzt würde ich eigentlich gerne am liebsten zu Fuß aufhören oder dann wollen schnell eine Skitour gehen, ja, also das ist, ich verstehe dich da voll, ja, also das hat einfach eine magische Anziehungskraft, ja.
Ich habe ja sogar in meiner Kanzlei, ich habe eine große Kastenwand und da habe ich die Nordkette hinauf machen lassen als Bild, die ganze Wand entlang. Und in Schwarz-Weiß ist es eh schön, aber dann immer wieder, wenn ich in Innsbruck bin und die echte Nordkette sehe, dann denke ich mir, puh, also das Bild in meiner Kanzlei kommt dem halt überhaupt nicht nahe. Ja.
Na, ich finde das
herrlich.
Kann ich unterschreiben, ja, kann ich unterschreiben. Ich meine, die nächste Frage ist jetzt eine, welche Person findest du inspirierend? Welche Persönlichkeit findest du inspirierend oder würdest du gerne mal treffen, wenn sie noch lebt? Ja, also das.
Gut, das ist eine schwierige Frage, da fällt mir jetzt ein, die Ruth Bader Ginsburg. Sie lebt leider nicht mehr, aber es gibt Serien über sie auch. Die ist für mich eine unglaublich inspirierende und starke Persönlichkeit. Sie war eine Pionierin in vielen Bereichen des Rechts. Sie war Rechtsanwältin, auch Professorin und dann die erste Supreme Court Richterin der USA als Frau. Und sie hat sich sehr für Gerechtigkeit auch eingesetzt. Mhm. Gerechtigkeit aber auch aus einer anderen Perspektive. Sie hat sehr häufig Mandanten, also Männer vertreten, um auch quasi Gleichberechtigung für Männer zu erwirken. Gerade im sozialen System sind Männer oft benachteiligt. Und sie hat nicht nur mit einem messerscharfen Verstand, mit einem unglaublich hohen Intellekt und einer Wortbegabung, also wenn die gesprochen hat, überzeugt, sondern sie hat eben auch eine extrem starke Empathie und ein Herz einfach gehabt. Und diese Kombination, die fasziniert mich immer. Und sie hat mit einer Geduld und auch Muße Dinge entwickelt und mit einer Beharrlichkeit auch, also vorangetrieben, die wirklich beeindruckend war. Und dieses Interview, was ich letztens mit ihr gehört habe, da war dann eine Frage an Sie, wann werden Sie zufrieden sein? Wie viele Frauen müssen im Supreme Court sein, dass Sie zufrieden sind? Es sind 9 in Summe, sind im Supreme Court. Und sie hat einfach nur geantwortet, 9. Also sie hat sich, schaut, es ist ja nicht so, dass man diese Ziele erreicht, aber was das auszeichnet, sie hat sich echt hohe Ziele immer gesteckt. Und hat dann beharrlich immer kleiner Schritt für Schritt in diese Richtung gearbeitet. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und sie hat auch Rückschläge, viele Rückschläge und Kritiken gehabt, immer wieder. und ist auch da immer wieder aufgestanden. Ich sage immer, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's.
Toll. Na, da will ich gar nichts dazu sagen. Ich finde das toll. Ich habe sie nicht gekannt. Also deswegen danke. Jetzt werde ich vielleicht mal googeln, wenn man
Netflix
da vielleicht wirklich...
Netflix gibt es da was, okay. Ja. Ruth Bader Ginsburg.
Super. Ja, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Ja, das interessiert mich auch jetzt, ja. Meine letzte Frage. Ja, ich habe eine Vermutung, weil du sie fast schon beantwortet hast. Das wäre, wenn du mal Freizeit hast, ich hoffe, du hast ja auch ab und zu Freizeit, Sport oder Kultur, beziehungsweise wie stehst du zum Thema vielleicht auch Work-Life-Balance, wenn wir das Freizeitthema mitnehmen? Vielleicht kannst du beides sagen.
Also eindeutig Fraktion Sport.
Ja.
Wiewohl natürlich die Kultur ich auch sehr schätze und durch meinen Professor Thorald ja auch sehr nahe gelegt habe und Wien eine wunderbare Stadt ist, aber ich bin total ein Sportfreak und ich schaue eigentlich fast, dass ich täglich Sport mache, wenn es auch mal um 6:30 in der Früh im Schwimmbad ist.
Ja.
Also ich finde gerade in unseren Berufen ist dieser Ausgleich enorm wichtig und ja, also Work-Life-Balance, ich finde das, also ohne dem geht's, also aus meiner Sicht geht's gar nicht, ich bin da so... Also ich werde da so kribbelig, also ich muss mich laufend irgendwie bewegen und ich glaube, das schulden wir auch unserer Gesundheit, dass wir da einen guten Ausgleich zusammenbekommen.
Toll, sehe ich ganz genauso. Ja, sehe ich ganz
genau. Auf dem Berg.
Ja, auf dem Berg. Also bei mir ist es, ja, es ist dann, also man muss diese Freiräume sich schaffen, das ist ja dann, wenn wir haben ja beide Kinder, also es ist ja nicht so leicht, wenn du dann beruflich sehr viel zu tun hast, dann solltest du privat halt dann auch präsent sein und dazwischen das Zeitfenster zu finden, kannst du halt dann keine Alpenüberquerung machen in der Freizeit, aber das ist halt dann trotzdem die kleinen Schritte, wie du gesagt hast, sind dann oft das Entscheidende und vor allem, dass man sich stetig setzt, also ich bin auch ungenießbar, wenn ich keinen Sport mache. Mhm. Meine Frau sagt dann immer, bitte tu mir den Gefallen, bevor du Frühstück machst, gehst du noch mal eine Runde laufen vorher. Also in dem Sinne, ja, ich kann das voll teilen und ich erhole mich auch in den Bergen am besten, also das ist für mich und ja.
Ich glaub, gerade mit Kindern, man lernt halt auch kleine Brötchen zu backen und ich finde, also ich habe mir dann irgendwie als Ziel gesetzt, 15 Minuten zählen für mich schon als Sport. Mhm. Also wenn ich schaffe, 15 Minuten was zu machen, ist schon was geschafft. Also man darf sich halt da um irgendwie nicht zu streng mit sich sein und zu hohe Ziele, weil es reicht ein bisschen Bewegung schon und es sind Termine. Also bei mir sind das einfach Termine, die in meinem Kalender stehen. Und
bei mir
dann
auch,
hat die Frau Kindl eben keine Zeit, weil es ein Termin, ne?
Bei mir auch. Montag, 18 Uhr, Tennistrainerstunde. Ja.
Super.
Das ist ein Termin, der ist nicht vergebbar.
Ja.
Ja. Nicht um jeden Stundensatz der Welt. Geht's
genau. Genauso wie die Kinder, die stehen auch bei mir als Termine drinnen. Und da fährt die Eisenbahn drüber. Ja.
Ja, super. Du, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich finde es ein tolles Interview gewesen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback und wir werden dich auch bei der Folge in den Shownotes verlinken. In dem Sinne, liebe Caroline, vielen Dank.
Super.
Und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Super. Vielen Dank. War sehr schön. Danke.